Ja, der Martin hat gerade schon so ein bisschen erzählt und einige haben von euch erzählt, dass sie persönlich was mit Jesus erleben. Und ich habe heute mal eine Frage an euch. Welches Recht können wir von Gott bekommen? Was ist das? Was steht uns zu? Worauf können wir bestehen? Worauf können wir bestehen, wenn wir mit Gott in Verbindung kommen wollen? Was können wir erwarten? Was können wir fordern? Der Grund, wieso ich diese Frage stelle, ist eigentlich, letzten Sonntag hat die Aische über eine Geschichte erzählt. Also eigentlich ging es um Beharrlichkeit. Das war das Thema letztes Mal. Dass man Sachen mit voller Einsatz auch wünscht und erbittet und zu Gott kommt und sagt nicht beim ersten Mal, okay, habe ich gebetet, ist nichts passiert, dann wird er das wohl nicht wollen, sondern dass man einfach auch dranbleibt und seine Entschlossenheit auch zum Ausdruck bringt. Das war ja so ein bisschen die Richtung, in die du gegangen bist. Und sie hat eine Bibelstelle genommen von der Geschichte der Witwe, wo Jesus dieses Gleichnis erzählt hat von der Witwe und dem ungerechten Richter und hat das an dieser Beharrlichkeit dieser Witwe so deutlich gemacht, dass Gott es mag, wenn wir wirklich entschlossen darum ringen, die Dinge, die uns wirklich wichtig sind, auch vor ihn zu bringen. Und dass das eigentlich ein Ausdruck des Vertrauens ist, als Gott unserem Vater gegenüber. Und dass genau das schätzt Gott. Genau das schätzt Gott. Und als ich so den Text gelesen habe, wir lesen ihn gleich nochmal, da habe ich so gedacht, da steckt ja noch viel, viel mehr drin. Und ich möchte heute den Text nochmal nehmen und möchte einfach nochmal eine Nummer tiefer graben. Man noch einen anderen Aspekt betonen. Und dazu lesen wir den nochmal. Und zwar habe ich den ein bisschen eingekürzt, damit er auch ganz drauf passt. Es war aber eine Witwe in jener Stadt und sie kam zu ihm und sprach zu diesem ungerechten Richter, der keine Lust hatte, sich mit der zu beschäftigen, schaffe mir Recht gegenüber meinem Widersacher. Gott aber sollte er das Recht seiner Auserwählten oder seiner Kinder nicht ausführen, die Tag und Nacht zu ihm schreien und sollte er es bei ihm irgendwie lange hinziehen? Ich sage euch, dass er ihr Recht ohne Verzug ausführen wird. Und dann kommt eine interessante Frage. Doch wenn wohl der Sohn des Menschen kommt, wird er den Glauben finden auf der Erde? Und da bin ich an ein paar Stellen mich einfach hängen geblieben. Und da möchte ich mit euch mal drüber sprechen. Also die Beharrlichkeit, da könnt ihr nochmal dann später die Predigt von der Aische nochmal zu hören im Internet. Die Beharrlichkeit ist ein Aspekt in dieser Geschichte. Und mir ist beim Lesen aber aufgefallen, dass es hier in dieser Geschichte nicht darum geht, irgendetwas von Gott zu wünschen und darin beharrlich zu sein. Sondern es geht um das Recht, was man hat. Die Frau hat um ihr Recht gerungen bei dem Richter. Ja, und das ist etwas, Recht ist etwas, was einem gesetzlich zusteht. Das steht mir zu. Da kann ich berechtigt drum kämpfen. Das ist nicht der Willkür überlassen, ob das jetzt passiert oder nicht. Nein, da gibt es ein Recht. Ich habe ein Recht darauf. Und diese Witwe hatte ein Recht auf etwas, was ihr zugestanden hat. Und Jesus sagt zu diesem Ausführen des Rechtes, dass Gott nicht einer ist, der da lange mit wartet. Ja? Und da drängt sich ja sofort die Frage auf, was ist mein Recht vor Gott? Deswegen bin ich mit der Frage angefangen. Wie kann ich vor Gott treten und kann mein Recht geltend machen? So wie dieser ungerechte Richter da war und die Witwe zu dem hingegangen ist. Wie kann man sein Recht geltend machen? Oder kann man sein Recht geltend machen? Darf man sein Recht geltend machen? Und dann, es muss ja ein berechtigtes Recht sein. Es muss mir ja von Gott eingeräumt worden sein, damit ich es beanspruchen kann. Sonst ist es ja gar nicht mein Recht. Also was ist das, was wir von ihm einfordern könnten? Da soll es ein bisschen gehen drum heute. Ich glaube, dass dieser Text uns in eine völlig falsche Richtung lenken kann. Nämlich, dass wir irgendwelche Rechte einfordern könnten bei Gott. Das könnte man meinen, wenn man diesen Text liest, dass man irgendwelche Rechte von Gott einfordern könnte. Zum Beispiel Anspruch auf Gesundheit. Haben wir ein Recht auf oder einen Anspruch auf konfliktfreies Leben? Haben wir einen Anspruch auf eine gerechte Behandlung? Haben wir einen Anspruch auf Respekt und Anerkennung, dass Leute unsere Art zu leben tolerieren? Haben wir da ein Recht drauf? Hinter all diesen Fragen steht ja so ein bisschen die Einstellung, die wir als Christen auch haben, die wir nur ein bisschen religiös begründen, dass wir nämlich auf die Dinge ein Recht haben. Das steht mir doch zu. So, da stellt sich erst die Frage, ja, kenne ich meine Rechte? Und dann kommt immer der Wort, ja, das steht mir doch zu. Steht mir doch zu von Gott. Hat er mir doch versprochen. Wieso passiert das nicht? Kann ich doch drauf pochen, ist doch mein Recht. Und dann kommt diese Geschichte aus dem Lukas-Evangelium von dieser Witwe und dann sagen wir, guck mal, da steht sogar, wir sollen auf unser Recht pochen. Und der ungerechte Richter ist ja ein Bild für Gott, also gehen wir zu Gott und pochen auf unser Recht. Und ich glaube, wir sind schon auf der falschen Spur. Wir sind es gewohnt, unsere Rechte zu beanspruchen, weil jede Gruppe, ob groß, ob klein, die sagen, das ist mein Recht und fordern ihre Rechte ein. Und ich muss aber wissen, ich kann mein Recht nur einfordern, wenn es mir wirklich zusteht. Wenn ich ein Auto kaufe und der gibt mir ein Jahr Garantie und das Ding geht nach 3 Monaten kaputt, dann kann ich hingehen und sage, ich will ein neues Auto haben. Weil er hat mir vorher das Recht eingeräumt, dass wenn das innerhalb von einem Jahr kaputt geht, da eine Garantie drauf ist. Wenn das Ding aber nach 3 Jahren kaputt geht, dann kann ich da auch hingehen und sagen, hier, dein Auto ist Schrott gewesen, was du mir verkauft hast. Und dann sagt er, das tut mir leid, die Garantie ist abgelaufen. Ich habe nicht mehr das Recht, ein neues Auto zu erwarten. Also ein Recht, was ich einfordern kann, muss mir zuvor von demjenigen gegeben worden sein. Und dann ist eben die Frage, was hat Gott uns denn für Rechte gegeben? Wenn er uns sie gegeben hat, dann könnten wir sie berechtigt einfordern. Und es gibt ein Buch in der Bibel, was sich mit fast ausschließlich mit dieser Thematik beschäftigt. Und das ist das Buch von dem Mann Hiob. Und das ist die Geschichte von einem Mann, der war sehr reich, der hatte eine große Familie, der war erfolgreich, der war ein Vorzeigechrist, sage ich jetzt mal, einer, der mit Gott gegangen ist, den Gott als gerecht bezeichnet hat. Und dem ist die gesamte Familie weggekommen, also die sind alle gestorben, nicht weggekommen, die sind alle gestorben. Der hat seinen ganzen Besitz verloren. Und er ist total krank geworden. Das Einzige, was ihm geblieben ist, ist sein Leben. Und die Frage stellt sich in diesem Buch, durchzieht das ganze Buch, ist, hat der nicht ein Recht darauf, wo er doch ein gerechter Mann vor Gott war, dass diese Dinge ihm zustehen, die ihm alle weggenommen worden sind? Und dieses Buch fängt an im ersten Kapitel mit einer Einstellung. Da sind die ersten Kinder und die ersten Familienmitglieder sind unter einem Haus verschüttet worden und alle tot, was zusammengestürzt ist. Und dann sagt der Hiob, der Herr hat es gegeben, der Herr hat es genommen. Gelobt sei der Name des Herrn. Wir kennen vielleicht diese Bibelstelle. Und danach heißt es über ihn, in all diesem, also sprich in seiner Reaktion auf diese ganze Krise, auf diese ganzen Unfälle, auf dieses ganze Leid, in all diesem sündigte Hiob nicht und er tat nichts Dummes gegen Gott. Das war ganz am Anfang. Und dann fängt es an, dass Freunde anfangen mit ihm zu diskutieren. Es geht darum, wer hat Schuld an der Sache, da muss bestimmt irgendeiner Schuld haben. Sonst wird einem ja sowas nicht zuwider. Habe ich selber Schuld? Hat irgendjemand anders Schuld? Und es ist lange Abhandlung da drin. Ich will das gar nicht so weit ausführen. Ich will nur mal zum Ende des Buches springen und dann lesen wir mal Folgendes. Da antwortete Hiob dem Herrn, also alles war, wie gesagt, er hat den ganzen Kram mehr oder weniger durch mit Verlust der Familie, mit Verlust des Besitzes, alles weg, alles kaputt. Eigene Gesundheit im Eimer. Er hat nur noch sein nacktes Leben gehabt. Da sagt Hiob, ich kenne, dass du alles vermagst. Also er sagt es zu Gott. Ich kenne, dass du alles vermagst und dass kein Vorhaben dir verwehrt werden kann. Wer verfinstert da den Ratschluss mit Worten ohne Erkenntnis? Also er hat sozusagen eingesehen, ich habe eigentlich keine Ahnung, wie komme ich dazu, diesen Entschluss von dir, so mit mir umzugehen, zu verfinstern. So nennt er das. Für wahr, ich habe geredet, was ich nicht verstanden habe. Dinge, die mir zu wunderbar sind und die ich nicht begreifen kann. Höre nun, ich will reden, ich will dich fragen und du belehre mich. Vom Hörensagen hatte ich von dir gehört, nun aber hat mein Auge dich gesehen. Und darum spreche ich mich schuldig und ich tue Buße in Staub und Asche. Welche Schuld erkennt der Hiob an sich? Die Schuld, sich mit Gott auf eine Ebene zu stellen und mit ihm um seine Rechte zu ringen. Als wenn Gott ein Mensch wäre, mit dem er um sein Recht ringen könnte. Und Gott macht ihm ganz klar, pass mal auf, ich bin Gott. Hallo? Ich bin Gott. Und du bist ein Mensch. Und so ist unser Ringen mit Gott um die Rechte, die wir, vermeintlichen Rechte, die wir haben, erstmal hier zu erkennen, es geht darum, dass wir uns demütigen und erkennen, wir sind nicht Gott und Gott ist kein Mensch. Da ist einfach, da besteht keine Berechtigung, so mit Gott umzugehen, wie mit einem Menschen umzugehen. Das nennt die Bibel Ehrfurcht. Ich habe ganz am Anfang gelernt, wie das funktioniert, wenn man ein Kind Gottes wird. Da war ich 13 Jahre alt. Ich habe das am Wochenende noch im Glaubensgrundkurs erzählt, mein Zeugnis. Und derjenige, der mir das erklärt hat, wie Jesus ins Herz reinkommt, der hat mir als erstes erklärt, du gibst, wenn du Jesus in dein Herz einlebst, alle deine Rechte ab. Deine vermeintlichen Rechte, die du meinst, dass du sie hast, du gibst sie ihm. Du behältst sie nicht mehr, du beanspruchst nicht mehr, sondern du gibst deine Rechte ab. Und dieses Abgeben von den vermeintlichen Rechten kann eigentlich nur dann funktionieren, wenn man stattdessen vertraut. Wenn ich denke, dass Gott gut ist zu mir und ich ihm vertraue, dann bin ich ihm auch in der Lage, meine Rechte abzugeben. Ich würde niemals meine Rechte an irgendjemand abgeben, wo ich den Eindruck habe, der macht da irgendwie Schindluder mit. Würde ich nicht machen. Aber ich würde meine Rechte jemandem abgeben, dem ich vertraue. Ja? Und so habe ich das gelernt am Anfang. Also ich gebe meine Rechte ab. Weil, wenn ich nicht meine Rechte abgebe, ist Jesus vielleicht mein Erlöser, aber nicht mein Herr. Der darf nicht bestimmen über mein Leben, weil ich ja meine Rechte immer noch habe und fordern kann. Versteht ihr, was ich sage? Wenn man Kind Gottes wird und Jesus einlädt in sein Leben, dann gibt man die Rechte an Gott ab. Weil man ihm vertraut, dass er nicht damit böse umgeht oder sie gegen mich verwendet. Ich möchte jetzt noch mal ein bisschen tiefer graben. Und zwar möchte ich mal lesen, was für ein Recht Gott uns denn gegeben hat. Denn er hat uns ein Recht gegeben. Das ist das Einzige, was ich übrigens gefunden habe. Da heißt es, er kam in die Welt, aber die Menschen wiesen ihn ab. Anfang Johannesevangelium. Die ihn aber aufnahmen und an ihn glaubten, denen gab es er das Recht, Kinder Gottes zu werden. Denen gab er das Recht, Kinder Gottes zu werden. Und das wurden sie eben nicht, weil sie aus einem auserwählten Volk stammten. Das wurden sie auch nicht durch menschliche Zeugung. Das wurden sie nicht, weil Mama und Papa auch schon Christen waren. Das wurden sie nicht deswegen, sondern das ist, weil Gott ihnen neues Leben gegeben hat. Damit ist uns das Recht gegeben worden, ein Kind Gottes zu werden. So, das ist das Einzige, wo ich gefunden habe, wo uns ein Recht zugesprochen wird. Ja. Was bedeutet das? Man müsste vielleicht mal dieses Wort angucken, was da steht. Das hat nämlich mehrere Bedeutungen. Diese Art von Recht, ein Kind Gottes zu werden, ist nicht etwas, was ich einklagen kann. Es ist ein Geschenk, es ist ein Vorrecht, es ist ein Privileg. Es ist nicht ein Recht, was ich einklagen kann. Ich bin ein Kind Gottes aus seiner Gnade heraus. Und es ist ein Vorrecht, dass ich sein Kind sein darf. Es ist aber auch eine Würde, es ist auch eine Verpflichtung. Und es gibt andere Übersetzungen, die sagen an dieser Stelle, er gab ihnen die Vollmacht, Kinder Gottes zu werden. Da habe ich mal ein bisschen nachrecherchiert und das gebrauchte griechische Wort, also ich kann kein Griechisch, habe ich mir jetzt nur angelesen. Exousia, dieses Wort bedeutet eben Recht, Vermögen, Berechtigung, Erlaubnis, Freiheit etwas zu tun, Vorrecht, Vollmacht, Amtsgewalt, Herrschaft. Es ist also nicht nur gemeint, man ist das liebe Kind eines Vaters, sondern damit ist was verbunden. Mit dieser Berechtigung, Kind Gottes zu sein, ist eine Autorisierung verbunden, eine Vollmacht. Da ist uns was mitgegeben worden. Es geht also nicht darum, Recht zu haben, sondern Recht anzuwenden. Wir sollen das Recht Gottes anwenden. Dazu sind wir Kinder Gottes geworden und dieses Recht hat Gott uns gegeben. Er hat es uns sozusagen, er hat uns die Erlaubnis gegeben, sein Recht anzuwenden auf dieser Welt. Er stellt sich dann die Frage, ist das das einzige Recht? Ich habe ja jetzt nur nichts anderes gefunden, aber die Frage stellt sich ja. Ne? Es gibt ja so viele Dinge, die wir uns so wünschen und so weiter. Und wie ist das mit unserem Recht? Also, wir lesen nochmal dazu eine Stelle aus dem Römerbrief. Da beschreibt der Paulus, was es bedeutet, ein Kind Gottes zu sein. Und was es ausmacht, ein Kind Gottes zu sein. Und da heißt es, denn welche der Geist Gottes treibt, die sind Gottes Kinder. Wir sind nicht alle Gottes Kinder, sondern die der Geist Gottes treibt, das sind Gottes Kinder. Wir sind alles Geschöpfe Gottes, das stimmt. Aber Kinder Gottes werden wir nur dadurch, wenn Gott uns ein neues Leben gibt. Wenn wir gezeugt werden von ihm. So, denn ihr habt nicht einen Geist empfangen der Knechtschaft, dass ihr euch abermals fürchten müsst, sondern ihr habt einen Geist der Kindschaft empfangen, durch den wir rufen, aber, lieber Vater. Der Geist selbst, also der Heilige Geist, bezeugt aber unserem Geist, dass wir Kinder Gottes sind. Wenn du dir nicht sicher bist, ob du ein Kind Gottes bist, dann wäre es gut, den Heiligen Geist zu bitten, dir darüber Auskunft zu erteilen. Das ist sein Job. Er will dir sagen, ob du ein Kind Gottes bist. Er bezeugt deinem Geist, dass du ein Kind Gottes bist. Und das ist das Erste, was er bei mir gemacht hat, als ich Jesus in mein Herz eingeladen habe. Seitdem weiß ich, dass ich ein Kind Gottes bin. Unumstößlich. Kein Zweifel. So, jetzt sind wir aber nicht nur Kinder, sondern wir sind auch Erben. Nämlich Gottes Miterben in Christi. Da wir ja mit ihm leiden, damit wir auch mit ihm zur Herrlichkeit erhoben werden. Denn auch die Schöpfung sehnt sich danach, frei zu werden von der Knechtschaft der Vergänglichkeit hin zur Herrlichkeit, der herrlichen Freiheit der Kinder Gottes. Also der Gedanke, der da drin steht, ist, wir sind Kinder Gottes. Gott hat uns dieses Recht eingeräumt. Mit dem Kindsein werden wir zu Erben, zu Miterben Jesu. Und eine Erbschaft ist was Substanzielles. Eine Erbschaft ist übrigens auch ein Rechtsbegriff. Ja? Eine Erbschaft fällt mir zu, wenn der mir was vererbt, verstirbt. Und die Frage ist, was ist unser Erbe? Inwiefern sind wir Miterben Christi? Und dann gibt es leider Theologien, die dann ganz schnell dazu führen, dass sie sagen, alles, was Jesus am Kreuz erworben hat, ist sofort unsers. Weil das ist ja unser Erbe. Und da steht doch, in seinen Striemen ist uns Heilung geworden. Also haben wir doch ein Recht darauf. Unser Erbrecht haben wir doch darauf. Wieso können wir nicht zu Gott gehen und das einfordern? Mach mich gesund. Ich habe Anspruch darauf. Wieso funktioniert das nicht? Weil das ist falsches Denken. Also uns ist, die Dinge, die hier stehen, die sind uns versprochen. Dass Gott uns leitet durch seinen Geist, dass wir ein Erbe bekommen haben und dass wir zu einer Freiheit gebracht worden sind. Das ist eigentlich mehr eine Beschreibung des Wesens. Was ist das, wenn man ein Kind Gottes ist? Ich bin geleitet durch Gottes Geist. Ja? Ich habe ein Erbe bekommen und ich bin hineingekommen in die Freiheit der Kinder Gottes. Und diese Freiheit der Kinder Gottes bezieht sich auf ganz, ganz viele Dinge. Ja? Okay, gut. Jetzt will ich dann noch mal ein bisschen genauer darauf eingehen, weil das ist auch so ein, sag mal, eine scharfe theologische Fragestellung, die dahinter steht. Also, einige meinen, Jesus hat am Kreuz das Erbe für mich erworben und dann kann ich in berechtigter Weise auch darauf zugreifen. Und das möglichst beharrlich, also Gesundheit, Sorglosigkeit, Schutz, Anerkennung, Gerechtigkeit, ja. Aber hier steht, weil wir ja mit ihm leiden. Das wird dann schnell vergessen. Das Leiden wird schnell vergessen. Aber hier steht, dass zu dem Erbe das Leiden gehört. Solange wir auf dieser Erde sind. Aber das wird schnell vergessen. Es geht um die Vorteile, die wir suchen. Ja, und die einfordern zu können. Also ich teile tatsächlich die Ansicht, um das ganz klar zu sagen. Nicht, dass ich hinterher gesteinigt werde. Ich teile die Ansicht, dass Jesus ein vollkommenes Erbe durch seinen Tod für uns erworben hat. 100%. 100%. Ohne Wenn und Aber. Jesus hat gesagt, es ist vollbracht. Es ist vollbracht. Es ist nicht nur vollbracht, sondern es ist vollendens vollbracht. Also ganz und gar ist das, was Jesus am Kreuz getan hat, genug. Dem muss man nichts mehr hinzufügen. Aber Wie dieses Erbe ausgeteilt wird, wann dieses Erbe ausgeteilt wird, passiert in der demütigen Haltung unter Gott, in Gottesfurcht passiert das. In der Weggabe meiner Berechtigung an Gott. Das macht die Beziehung aus. Weil ich brauche kein Vertrauen zu jemandem, die Witwe brauchte kein Vertrauen zu dem ungerechten Richter. Das war keine Vertrauensfrage, das war eine Rechtsfrage. Die hat ihr Recht beansprucht. Aber unsere Beziehung zu Gott ist eine Vertrauensfrage. Wenn wir aber mit Gott umgehen, als hätten wir Rechtsansprüche, dann ist das keine Beziehung. Das ist, weiß ich nicht, wir beharren auf den Buchstaben irgendwie. Aber Gott möchte mit uns in eine Beziehung treten. Also, ja, Jesus hat uns ein vollständiges Erbe gegeben, aber die Frage, wie wir mit diesem Erbe umgehen, das ist eigentlich die spannende. Und wenn wir die fordernd damit umgehen, glaube ich, dann verwenden wir unser Erbe auf eine falsche Art und Weise. Trotzdem bin ich auch davon überzeugt, dass es Dinge gibt, die wir lernen müssen, dass wir erkennen, wirklich, das gehört uns. Wir denken ja manchmal, bestimmte Dinge gehören uns gar nicht. Aber es gibt so viele Dinge, die Jesus am Kreuz erworben hat, die sind für uns. Die hat er für uns erworben, die gehören uns. Das ist unser Erbe. Da soll man mal feste Ja zu sagen. Nicht gleich mit einer fordernden Haltung, aber mit diesem klaren Selbstverständnis. Jesus ist für mich gestorben, der hat mir meine Sünden vergeben. Der hat eine Antwort auf Krankheiten, der hat Antwort auf Bindungen, der führt in Freiheit. All das, was Jesus vorgelesen hat, als er in der Synagoge war. Der Geist des Herrn ist auf mir, er hat mich gesalbt, er hat mich gesandt, Armen gute Botschaft zu bringen und so weiter. All diese Dinge hat er für uns gemacht, für dich, für mich, für jeden von uns. Und manchmal wissen wir nicht, was unser Erbe ist. Wir wissen nicht, was Gott für uns getan hat. Und es ist gut, sich damit zu beschäftigen, rauszufinden, was denn das ist, was Gott für uns getan hat. Also, es ist ein Spannungsfeld, ihr merkt das. Da gibt es ein Erbe, da gibt es Zusprüche, da gibt es Verheißungen auf der einen Seite, aber da gibt es auch unser menschliches, fleischliches Verhalten, diese Dinge einfordern zu wollen. Und dann nehmen wir auch noch die Schrift und begründen das damit, ja, aber die Witwe hat auch gefordert. Ist auch richtig. Dann dürfen wir das auch. Wir wollen gleich mal gucken, was die gefordert hat. Sehr interessant. Aber vorher will ich noch was zur Erbschaft sagen. Überlegt mal, solange der Erbe noch nicht volljährig ist, besteht zwischen ihm und einem Sklaven kein Unterschied. Ja? Also einer, der noch nicht volljährig ist, der hat noch gar keinen Anspruch auf ein Erbe. Selbst wenn der Erblasser verstorben ist. Obwohl ihm als Erbe schon alles gehört, bis zu dem vom Vater festgesetzten Zeitpunkt untersteht er einem Vormund und einem Vermögensverwalter. Und die bestimmen über seinen Besitz. Und genauso geht es auch uns. Wie Unmündige waren wir allen Mächten und Zwängen dieser Welt ausgeliefert. Als aber die von Gott gesetzte Zeit kam, sandte er seinen Sohn für uns. Und Christus wurde wie wir Mensch geboren, um die Forderungen des Gesetzes zu erfüllen. Oder hat sich der Forderungen des Gesetzes unterstellt. Also wir sind, wenn wir Kinder sind, sind wir auch Erben. Dann haben wir ein Erbe und wir sollten wissen, um welche Sachen sich es handelt in diesem Erbe. Und Christus hat uns dadurch, dass er am Kreuz für uns gestorben ist, dieses Erbe sozusagen oder uns mit hineingenommen in dieses Erbe. Wir lesen nochmal weiter da. Er sollte uns befreien, die wir Gefangene des Gesetzes waren, damit wir zu Kindern Gottes werden. Also es geht nicht nur darum, alles richtig zu machen und die Gebote einzuhalten und so weiter, sondern in eine Beziehung zu kommen, Kinder zu werden und damit verbundene Rechte empfangen. Weil ihr nun seine Kinder seid, schenkt auch Gott seinen Geist, denselben Geist, den auch sein Sohn hat. Jetzt können wir zu Gott kommen und zu ihm sagen, aber lieber Vater. Ihr seid also nicht länger Gefangene des Gesetzes, sondern ihr seid Söhne, ihr seid Töchter Gottes. Und als Kinder Gottes seid ihr auch seine Erben. Euch gehört alles, was Gott euch versprochen hat. Ziemlich klare Aussage. Fordern wir wie der verlorene Sohn unser Erbe ein? Ich will mein Leben leben. Vater, gib mir mein Erbe. Kennt die Geschichte vom verlorenen Sohn? Ja? Der Vater, zwei Söhne, einer wollte sich ein schönes Leben machen, hat gesagt, komm, ich will mein Erbe haben. Und ist damit rausgezogen und gescheitert. Ich möchte noch einmal den Text mit der Witwe, da möchte ich nochmal drauf zurückkommen. Welches Recht hat die Witwe eingefordert? Sie hat ihr Recht gegenüber ihrem Widersacher eingefordert. Jetzt müsst ihr genau aufpassen. Die hat zwar von dem Richter gefordert, dass er Recht sprechen soll, aber sie hat nicht von dem Richter das Recht gefordert. Sie hat von ihrem gegenüber ihrem Widersacher das Recht gefordert. Versteht ihr den Unterschied? Wir kommen nicht zu Gott und fordern von Gott, sondern wir wissen, Gott hat uns ein Recht gegeben, was gegen unseren Widersacher gerichtet ist. Das ist eine völlig andere Hausnummer. Wir fordern nicht von Gott. Wir kommen zu Gott, weil wir wissen, er ist der Richter. Er ist der Gott des Rechts. Aber das Recht oder das Unrecht, was uns geschieht, geschieht uns wegen des Widersachers. Geschieht uns nicht wegen Gott. Das heißt, die Witwe ist nicht zu dem ungerechten Richter gegangen und wollte von ihm mehr als nur das Recht ihres Widersachers. Sie wollte nur, dass das geklärt wird, wo sie ungerecht behandelt worden ist. Das wollte sie von ihm, als Richter. Ansonsten hat sie nichts mit dem zu schaffen gehabt. Das ist ein großer Unterschied. Was ist denn jetzt der Widersacher? Also die Bibel spricht ja an verschiedenen Stellen von dem Widersacher, der in dieser Welt ist und zeigt uns also, dass im Grunde der Widersacher uns was schuldig ist. Nicht Gott ist uns was schuldig, Gott ist unser Richter. So, und das zeigt mir, dieser Text zeigt mir also, dass wir dem Widersacher gegenüber in berechtigter Weise fordernd auftreten dürfen. Dem Widersacher gegenüber dürfen wir fordernd auftreten. Ja, weil wir als Kinder dazu von Gott autorisiert worden sind. Er gab uns die Vollmacht, Kinder Gottes zu sein. Der hat uns in die Position versetzt, als Kind Gottes gegen den Widersacher Rechtsforderungen einzutreiben. Das hat Gott uns erlaubt. Und Jesus hat am Kreuz das Recht sozusagen aufgerichtet, das sich gegen den Teufel richtet und nicht gegen Gott. Jesus hat das Recht aufgerichtet, was sich gegen den Teufel richtet. Und Jesus selber beschreibt in Johannes 16, was die Aufgabe des Heiligen Geistes ist. Und das ist sehr interessant. Der sagt da, ja, das haben wir gerade schon mal gehabt. Und wenn er kommt, also der Heilige Geist, das ist die untere Stelle, dann wird er die Welt die Augen auftun über die Sünde, über die Gerechtigkeit und über das Gericht. Über Sünde und Gerechtigkeit will ich jetzt mal nicht reden, sondern inwiefern wird der Heilige Geist den Menschen die Augen auftun über das Gericht? Über das Gericht, dass der Fürst dieser Welt gerichtet ist. Nicht wird, nicht vielleicht mal wird, sondern ist. Und das ist übrigens auch die Grundlage unserer Rechtsforderung, weil ein Urteil gefallen ist. Es ist bereits ein Urteil gefallen. Das Recht liegt bereits auf unserer Seite, weil Jesus dafür gestorben ist. Und weil das so ist, dürfen wir Gott darum bitten, uns Recht gegen unsere Widersacher zu verschaffen, gegen unseren Widersacher. Das steht uns als Kinder Gottes zu. Aber wir können nicht Gott in Haftung nehmen. Bitte nehmt nicht Gott in Haftung. Das steht uns nämlich nicht zu. So wie Jesus sagt, das Reich Gottes bricht herein in diese Zeit, in diese Welt, sodass wir in dieser Zwischenzeit sehen, wo man mal Reich Gottes erlebt, Reich Gottes sieht, wo Menschen durchbrechen in das Reich Gottes in dieser Zeit. So bricht auch die Gerechtigkeit Gottes mit diesem Reich hinein. So bricht das Recht Gottes in diese Welt hinein. Und wir sind in dieser Übergangsphase. Und das wird so lange so sein, bis Jesus wiederkommt. Und dann wird 100% Recht Gottes herrschen. Dann wird 100% Recht Gottes herrschen. Und jetzt wird es immer noch ganz viel Ungerechtigkeit geben und ganz viel falsch laufen. Aber dieses Reich Gottes bricht herein. Und deswegen möchte ich uns ermutigen, beharrlich, wie Aisha das letzte Mal so schön klar gemacht hat, beharrlich zu Gott als dem Gott des Rechts zu gehen und unser Recht einzufordern gegenüber unserem Widersacher. Das lass uns machen, das ist okay. Aber lass uns nicht von Gott ein Recht fordern, was uns nicht zusteht. Also ich hoffe, ich habe mich klar genug ausgedrückt. Man muss mal ganz genau hingucken, was da steht. Man kommt schnell dazu, dass man Sachen da reinliest, die da gar nicht stehen. Das passiert beim Bibellesen. Also, wenn wir zu Gott, unserem Vater, kommen und dem Richter und fordern das Recht ein gegenüber unserem Widersacher, dann ist das ja ein Vertrauensausdruck. Ich komme ja zu Gott, ich kann natürlich zu Gott kommen mit einer harten Herzenhaltung und sage, du musst. Aber dann fordere ich von Gott, dann fordere ich nicht gegen meinen Widersacher. Wenn ich aber sage, du bist ein gerechter Richter und was du machst und wann du es machst und wie du es machst, das ist deine Sache. Und ich habe dieses Recht, es zu bestimmen zu wollen oder erwarten zu wollen oder einfordern zu wollen, wie du das machst, habe ich abgegeben an dich. Ich vertraue dir. Ich vertraue dir, dass du mich rechtfertigst. Ich vertraue dir, dass du mich rechtfertigst. Und Gott macht das. Und Jesus hat gesagt, sollte denn der Vater im Himmel, hört auf den ungerechten Richter, sollte denn nicht Gott im Himmel viel, viel schneller damit sein? Sollte der da lange mit warten? Nein, der hat da gar nicht, der ist schon fertig damit. Das ist schon am Kreuz passiert. Gott hat uns schon gerechtfertigt. Und diese Rechtfertigung, die muss sich manchmal manifestieren. Die muss in der einzelnen Situation manchmal ihre Realität finden. Aber wir sind gerechtfertigt durch Jesus am Kreuz. Zwei Sachen möchte ich euch mitgeben als Ermutigung und auch als Aufforderung. Das erste ist, fangt nicht an, mit Gott zu ringen, als wärt ihr auf gleicher Augenhöhe mit ihm. Lass das sein. Gott ist Gott und du bist Mensch. So, und wir haben Ehrfurcht vor Gott. Wir haben keine Forderungen, wir haben diese Forderungen abgegeben. Es geht darum, dass wir ihm vertrauen, dass er ein guter Gott ist, ein Gott des Rechts, der uns rechtfertigt. Das ist das Erste. Und er hat uns das Recht gegeben und die Vollmacht gegeben, seine Kinder sein zu dürfen. Uns kann gar nichts Besseres passieren. Das Zweite ist, lasst uns viel bewusster mal darüber nachdenken, was ist denn unser Erbe in Jesus? Wo dürfen wir denn mit einer großen Klarheit und Bestimmtheit gegenüber dem Widersacher auftreten und sagen, so nicht? Ist unberechtigt. Ist unberechtigt. Ist doch kein Recht zu. Die Bibel beschreibt den Teufel als großen Lügner, der uns irgendeinen Mist erzählt. Und wir fangen ja auch noch an so einen Kram zu glauben. Nein, stopp! Ist nicht berechtigt. Uns anzulügen ist nicht berechtigt. Also merkt ihr, das hat was mit so einem inneren Standing zu tun. Ja? Zu sagen, nein. Da ist der Herr. Der ist Herr und Gott. Und lass uns immer darüber nachdenken, Teil unseres Erbes, Kind Gottes zu sein, ist der, der in uns lebt, der ist stärker als der, der in der Welt lebt. Also wir sind ja manchmal mit unserem Erbe so unterwegs, dass wir sagen so, ja, weiß nicht so genau, könnte schief gehen, so kommst du, kommst da, wenn ich bete, 50% passiert es, 50% passiert es nicht, man weiß es nicht so genau. Und Gott sagt, der in dir wohnt, der Geist Gottes, Christus, der in dir wohnt, der ist stärker als der in der Welt wirksam ist. Denk doch mal so über dich. Glaub das doch mal. Und dann werden wir eine ganz andere Art von Christsein leben. Erstens werden wir eine Überzeugung kriegen können, dass Gott uns in Liebe angenommen hat, aber auch, dass er uns autorisiert hat. Aber wir fangen nicht an, mit Gott zu richten. Wie gesagt, lest das Buch Hiob. Das hat der Hiob versucht, das ist nicht gut ausgegangen für ihn. Der ist zu einem anderen Ergebnis gekommen. Und Gott hat ihn zu einem anderen Ergebnis geführt. Sondern lasst uns unserem Vater im Himmel wirklich vertrauen, dass er es gut mit uns meint. Er ist immer bei uns. Er liebt uns immer ungebrochen und der verlässt uns nicht. Und er ist ein guter Gott. Amen.